Herzlich willkommen zum Thieme-Podcast Ihrer Pädiatrie up to date. Heute mit dem Beitrag Stottern, eine kompensierbare Redeflussstörung von Cornelia Tigges-Zuzock. Einleitung.
Das vielschichtige Phänomen des Stotterns mit allen seinen Ausprägungs- und Verursachungsformen wird von keiner Definition vollständig erfasst. Ebenso wenig existiert eine bestimmte Stotterer-Persönlichkeit oder eine Therapiemethode, die nach der Wunschvorstellung betroffener Patienten und Eltern das Stottern an der Wurzel packt und ausmerzt. Stottern kann ohne ersichtlichen Grund auftauchen und ohne Therapie wieder verschwinden. Es ist ein unberechenbares Phänomen, so dass es der Kreativität und Empathie des Therapeuten überlassen bleibt, welche Methode oder Methodenvielfalt für die stotternde Persönlichkeit in seinem individuellen Lebensumfeld und in einem bestimmten Lebensalter greift oder hilfreich ist. Stottern umgibt, trotz ernsthafter wissenschaftlicher Erklärungsversuche, eine Aura des Geheimnisvollen, zeigt doch die langjährige Erfahrung, dass es vermutlich keine Einzelmethode gibt, auch wenn sie noch so unorthodox oder skurril anmutet, mit der im Einzelfall nicht tatsächlich eine positive Veränderung der Störung herbeigeführt werden könnte, was durch den zum Teil sehr hohen suggestiven und therapeutenspezifischen Wirkfaktor von Therapiemethoden erklärt werden kann oder durch glückliche Veränderung der Lebensumstände hervorgerufen wird. So kann es zum Beispiel die Wohlfühlsituation des Kindes beim Bügeln der Mutter, beim Rollenspiel, die zunehmende Sprechsicherheit unter neuen Freunden oder der Weg über die Schriftsprache, der Wechsel zum Gymnasium, der Einstieg in den Wunschberuf, eine neue Liebe oder auch die wie Balsam wirkende Zeit sein, die belastende Ereignisse wie zum Beispiel die Scheidung der Eltern langsam durch neue, positive Erlebnisse in den Hintergrund treten lässt.
Primäre Herangehensweise.
Beratung und Therapie bei einem dreijährigen Kind beinhalten sowohl disponierende, Stottern auslösende und aufrechterhaltende Faktoren herauszufinden, als auch Stottern lösende oder reduzierende Bedingungen zu identifizieren, insbesondere durch die kontrollierte Dialogführung der Eltern unter veränderten situativen Einflüssen. Beim Grundschulkind und Jugendlichen umfasst die Therapie darüber hinaus die Stottersymptome unter Berücksichtigung der damit verbundenen Einstellungen direkt anzugehen. Dabei werden Verhaltensweisen und Persönlichkeitsvarianten im emotional-affektiven und kognitiven Bereich mit den zur Verfügung stehenden Therapiemethoden dahingehend gelenkt, dass sich hieraus der individuelle Therapieansatz für das Kind ergibt. Das Phänomen Stottern lässt sich in seiner Komplexität anhand typischer Fallbeispiele erklären und wirft eine Vielzahl von Fragen auf, als da wären: Ist Stottern vererbbar? Ist Stottern ein Anzeichen erhöhter Sensibilität oder psychischer Probleme? Beruht Stottern auf unterschiedlichen Wahrnehmungs- und Identitätsproblemen? Ist das Elternverhalten ein Mitauslöser des Stotterns? Warum reagieren manche Kinder auf angeblich Stottern begünstigendes, rigides Elternverhalten nicht mit Stottern?
Stottersymptomatik.
Das Erscheinungsbild wechselt von muskulär spannungsarmen Wiederholungen bestimmter Laute, Silben und Wörter bis hin zu Dehnungen und Blockaden bei überhöhter Anspannung artikulatorischer und oder laryngealer Muskeln in unwillkürlichem Auftreten und Unkontrolliertheit des Redeflusses und der Atmung. Auch schwer stotternde Personen können unter bestimmten kontrollierten Bedingungen unauffällig reden. Meist sprechen diese Kinder anfangs flüssig, bis sie im Alter von 2,5 bis 3 Jahren bei zunehmender Satzbildung und Komplexität der Sprache zu stottern beginnen. Nach Wirth beginnt Stottern in 66% der Fälle während der Sprachentwicklung im 3. bis 6. Lebensjahr, weniger häufig zum Zeitpunkt der Einschulung im 6. bis 8. Lebensjahr, selten während der Pubertät im 12. bis 15. Lebensjahr und noch seltener erst im Erwachsenenalter. Obwohl der Begriff Entwicklungsstottern den Wirth für die physiologische Phase nichtflüssigen Sprechens während der Sprachentwicklung, also zwischen dem 3. bis 6. Lebensjahr verwendet, von manchen Stotterexperten als obsolet bezeichnet wird, trifft er doch auf den überwiegenden Teil unserer stotternden Kinder in dieser Altersklasse zu. Auch Johansen und Schulze sprechen von einem dem Kind nur in seiner augenblicklichen kognitiven und linguistischen Entwicklung zukommenden physiologischen Stottern. Es handelt sich also um ein vorübergehendes Auftreten einer Sprechunflüssigkeit mit oder ohne Störbewusstsein, das mit zunehmender Sprechsicherheit sistiert.
Reagieren Eltern mit deutlicher Sorge und Angst auf die beginnende Stottersymptomatik, so wird das Kind entscheidend verunsichert. Es strengt sich an, die Symptome zu unterdrücken, sodass die Gefahr eines sich chronisch entwickelnden Stotterns besteht. Die Gefahr einer Chronifizierung ist auch bei denjenigen Kindern gegeben, die von Anfang an ein ausgeprägtes Störbewusstsein sowie Leidensdruck haben und sich über ihre Sprachunterbrechungen aufregen. Herausbildung in der Anfangsphase.
Der Beginn des Stotterns kann schleichend, graduell, mit anfänglich lockeren Silbenwiederholungen oder aber ganz plötzlich in dramatisch ausgeprägter Form mit zusätzlichen Silbendehnungen, vermehrter Muskelanspannung und Atemstörung auftreten. Für den plötzlichen Beginn des Stotterns werden ganz überwiegend gravierende Ereignisse wie Scheidung, Todesfall, beruflicher Stress der Eltern oder auch die Geburt eines Geschwisterkindes angegeben. Das Stottern tritt bei Vorschulkindern noch so unerwartet spontan auf, dass sie ihr Stottern nicht im Voraus antizipieren können, während ältere, chronisch Stotternde schon vorher wissen, in welchen Situationen und bei welchen Worten sie stottern werden. Sie ersetzen dann bewusst Worte, bei denen vermutlich oder aktuell spürbar Symptome auftreten können. Manche Stotterer finden blitzschnell ein Ersatzwort und wirken dadurch völlig unauffällig oder sogar als eloquente Sprecher. Andere reden wie manche Politiker mit Einschüben als Schwungrad für nachdenkliches, besonnenes Sprechen. Es wirkt wie ruhiges Sprechen mit Denkpausen. Dieser Effekt könnte darauf hinweisen, dass Stotterereignisse an bestimmte Stimuli gebunden sind. Die sehr geschickte Stottertarnung ist ebenfalls eine Form des Stotterns, die allerdings deutlich macht, dass Stottern nicht objektiv gemessen werden kann und überdies stark situationsabhängig ist.
Individuelle Profile.
Neurophysiologische Faktoren beeinflussen das Stottern. Wir umschreiben das Stottern gerne als eine Befindlichkeitsstörung, die durch unangemessene Reaktionen des sozialen Umfelds verstärkt wird. Stottern mit klonischen Symptomen wird in seinem Verlauf allgemein günstiger eingeschätzt als der Verlauf des tonisch-klonischen Stotterns. Dabei gibt es jedoch immer wieder Fälle, die dieser Regel nicht entsprechen. So kann zum Beispiel ein hochsensibles 11-jähriges Mädchen in Sprachtherapie trotz 20 Sitzungen die unkontrollierten, nicht steuerbaren Wiederholungen nicht stoppen, spricht zwischendurch aber flüssig. Es spricht impulsiv und regt sich heftig über angebliche Ungerechtigkeiten und Ärgernisse auf. Dabei fällt das klonische Stottern besonders auf. Andererseits gibt es immer wieder hochdramatisch wirkende Fälle, deren tonisch-klonische Symptomatik unerwartet in einer spontanen Remission nach teilweise nur einer Behandlung oder bis zu maximal 10 Sitzungen im Vorschulalter endet. Jeder Stotterer zeigt ein individuelles Stottersprechprofil. Im Gegensatz zu den äußeren körperlichen Symptomen sind die inneren psychischen Symptome des Stotterers wie Gefühle, Reaktionen und Einstellungen wie Angst, Scham, Frustration, Aggression oder Regression dabei nicht unmittelbar sichtbar.
Fazit: Die Variablen, die tatsächlich für die Herausbildung eines kindlichen chronischen Stotterns relevant sind, sind also bis heute nur vorläufig bekannt. Trotz des Vorliegens zahlreicher Richtlinienschemata lässt sich daher noch keine eindeutige Abgrenzung zwischen physiologischem Entwicklungsstottern und echtem chronischen Stottern vornehmen. Insbesondere lässt sich nicht sicher voraussagen, ob sich aus einem Entwicklungsstottern ein echtes Stottern entwickelt. Ursachen.
Über die Ursachen des Stotterns wird viel spekuliert. Stottern tritt gehäuft familiär auf. Es wird angenommen, dass nicht das Stottern an sich, sondern die Veranlagung dazu vererbt wird. Für den schleichenden Beginn und zunehmende Verschlechterung des Redeflusses werden disponierende und aufrechterhaltende Faktoren wie eine langsamere und damit anfälligere Sprachentwicklung mit Artikulationsstörungen, Leseschwäche, Ausdrucksschwierigkeiten verbunden mit Lautängsten und situativen Versagensängsten und Kommunikationsstörungen in Erwägung gezogen. Bis auf eine erhöhte Sensibilität konnten keine Unterschiede in der Persönlichkeitsstruktur, im psychosozialen Umfeld oder in der Intelligenz festgestellt werden. Neben der Suche nach der genetischen Ursache wird der Frage nachgegangen, welche Faktoren Stottern auslösen können. Bedingungen wie traumatische Kindheitserlebnisse oder ein hektischer Geschäftshaushalt, die eine Stottern auslösende Wirkung haben, bewirken nicht bei allen Kindern ein Stottern. Über diese hypothetischen Annahmen hinausgehend gibt es bisher noch keine wissenschaftliche Fundierung.
Kasuistik. Robert, 5 Jahre.
In diesem Fall verlief die Sprachentwicklung sehr zügig, syntaktisch komplex, grammatikalisch und artikulatorisch mit 5 Jahren korrekt, als Robert in der Praxis vorgestellt wurde. Die Eltern waren Akademiker, sprachen auffallend schnell und zeigten gegenüber ihrem Kind eine sehr hohe Erwartungshaltung, wie nach Beobachtungen fast alle Akademiker und mittlerweile sukzessive auch die Nicht-Akademiker. Aus der Anamnese ergab sich, dass die Mutter während ihrer Kindheit und Jugend ebenfalls gestottert hatte und heute, auch ohne Therapie, sehr eloquent spricht.
Remission.
60-80% der stotternden Kinder verlieren das Stottern wieder bis zur Pubertät. Ein weiterer Teil auch noch später nach einer über längere Zeit verteilten Therapie von insgesamt 10-20 Sitzungen. Dabei ist das Ergebnis der Therapie so unberechenbar und wenig vorhersehbar wie das Stottern selbst. Ambrose und Jairi konnten Remissionen noch 4 Jahre nach Stotterbeginn feststellen. Bei den von ihnen dokumentierten Kindern wurde kein Zusammenhang zwischen der Stärke des Stotterns und der Wahrscheinlichkeit einer Remission gefunden. Das Stottern verschwand sowohl mit Therapie, wenn die Eltern sie wünschten, als auch ohne Therapie. Dass sich das Zeitfenster für die Remission, wie oft behauptet, mit Beginn der Pubertät schließt, konnte nicht generell beobachtet werden. Auch nach dem Abitur, nach der Ausbildung oder sinnerfülltem Studium traten Verbesserungen bis hin zur expressiven Unauffälligkeit ein. Über spontane Remissionen ohne Therapie gibt es keine genauen Angaben. Begründet wird dies häufig damit, dass es ethisch nicht vertretbar sei, einem symptomatischen Kind die Therapie vorzuenthalten. Die Möglichkeit einer Spontanremission besteht im Vorschulalter zu etwa 70%, im Schulalter zu etwa 60% und im Schulalter bei einer zuvor länger als 5 Jahre anhaltenden Stottersymptomatik zu etwa 20%. In jedem Fall remittiert eine große Anzahl ohne therapeutische Behandlung. Verlässliche Prädiktoren dafür, welche Kinder spontan remittieren, liegen nicht vor. Allgemein wird von einer Prävalenz bei präpubertären Schulkindern von etwa 1% ausgegangen. Aufgrund der hohen Spontanremissionsrate kann bei Vorschulkindern von einer höheren Prävalenz ausgegangen werden.
Kasuistik. Andreas, 23 Jahre.
Ein inzwischen 23-jähriger Student, der bereits im Alter von 5 Jahren 20 Sitzungen erhalten hatte, stotterte nach dieser ersten Serie immer noch, auch nach der anschließenden Delfero-Therapie in den Niederlanden und nach 10 weiteren Sitzungen als 9-Jähriger. Gute Leistungen in der Schule, wertschätzende Lehrer und Freunde waren jahrelang seine weiteren Therapiebegleiter im Alltag. Als er die Praxis dann als Erwachsener aufsuchte, fragte man ihn, was er studierte. Politologie war die Antwort. Er führte ein ruhiges, flüssiges Gespräch. Die früher heftigen Verkrampfungen der Sprechwerkzeuge zeigten sich nur ansatzweise gelegentlich und allenfalls dem genauen Beobachter und Kenner der Störung.
Differentialdiagnostik.
Zunächst ist bei einem unflüssig sprechenden Kind zu klären, ob es sich noch um eine Entwicklungsunflüssigkeit als Durchgangsphase der Sprachentwicklung ohne stottertypische Symptome handelt oder ob die Gefahr einer überdauernden, sich chronifizierenden Störung droht. Hierzu ist die Beobachtung des Sprachverhaltens beim Vorschulkind im Rollenspiel mit den Eltern unerlässlich, zum Beispiel am Kaufladen oder mit der Eisenbahn und bei einer Märchenerzählung anhand von Bildern. Nach dem 5. Geburtstag kann man eine Tierfabel nacherzählen lassen und setzt damit das Kind bewusst einer erhöhten Anstrengung aus. Es gibt Abgrenzungskriterien, nach denen eine noch normale Sprechunflüssigkeit von einem Stottern unterschieden werden kann. Gleichwohl besteht keine Garantie, dass sich aus der Sprechunflüssigkeit nicht noch ein Stottern entwickelt. Als Konsequenz sollte man zu Behandlungsbeginn bei jedem Kind der initialen Elternberatung immer auch eine Therapiesitzung anschließen, um die Voraussetzungen für flüssiges Sprechen aufzuzeigen und um damit die Eltern wie auch ihr Kind abzusichern. Ebenso werden Stottern auslösende und Stottern aufrechterhaltende Faktoren eruiert und dokumentiert. In seltenen, sehr dramatisch imponierenden Ausnahmefällen können Eltern und Kind bis zur Schulzeit mit insgesamt maximal 10 Kontrollsitzungen begleitet werden.
Rückbildung.
In den meisten Fällen versandet bei zunehmender Sprechsicherheit und optimierten Sprechbedingungen das kindliche Stottern bis zum 6. Geburtstag. Wenn sich in Einzelfällen entgegen den Erwartungen das Stottern manifestiert, bieten die Schriftsprache, schulische Leistungserfolge und ein gutes Lernumfeld die Chance, dass sich während der Schule und Ausbildung die Redeflussstörung mit phasenweise unterstützender Sprachtherapie bis zur Unauffälligkeit zurückbildet. Sprechunflüssigkeit und Sprechhast können aber auch als Restsymptome der Rückbildungsprozesse bestehen bleiben. Trotz frühzeitiger Intervention im Vorschulalter wird bei genetischer Disposition und in belastenden Lebenssituationen das Stottern dennoch immer wieder auftreten und sich erneut manifestieren. Neben der physiologischen Sprechunflüssigkeit ergibt sich in der pädiatrischen Alltagspraxis als häufigste differenzialdiagnostisch abzugrenzende Redeflussstörung das Poltern. Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie definiert Poltern als eine Redeflussstörung, die durch eine überstürzte und unregelmäßige Sprechweise gekennzeichnet ist und mit einer Beeinträchtigung der Verständlichkeit einhergeht. Die Störung liegt in der gedanklichen Vorbereitung, nicht im Sprechvorgang selbst. Generell ergibt sich die Diagnose aus der Beobachtung des Redeflusses mit den typischen Symptomen. Zwischen Sprechunflüssigkeit, beginnendem Stottern und Poltern bestehen differentialdiagnostische Unterscheidungsmerkmale. Die Zuordnung eines Kindes in die Kategorien eines physiologischen Stotterns oder eines Risikokindes für Stottern wird unterstützt durch weitere Kriterien, die sich aus der gezielten Befragung der Eltern ergeben.
Screenings und Messverfahren.
Ein anamnestischer Elternbogen für die pädiatrische Praxis ist die Screening List for Stuttering nach Riley, kurz SLS. Die SLS ist kein Instrument für die logopädische Diagnostik, sondern kann im Vorfeld aufzeigen, ob eine solche erforderlich ist. Eine für die Praxis ausreichende Entscheidungshilfe kann allerdings ebenso gut mittels gezielter, selbstformulierter Fragen an die Eltern entsprechend der vorstehenden Kriterienliste erreicht werden. Von Braun, Baumann und Bolthauser in der Schweiz wurde 2011 der Redeflusskompass Version 2.0 vorgestellt, der als deutschsprachige Version ein praktikables Werkzeug für die Praxis darstellt. Die Durchführungsanleitung und den Bogen zum Screening können kostenlos aus dem Internet geladen werden. Zur quantitativen Erfassung hat sich das Messen und Zählen der Stotterereignisse etabliert, obwohl hierdurch situationsabhängig eine weitere Stressquelle entstehen kann. Als natürliche Grenze wird für englisch- und deutschsprachige Kinder eine Häufigkeit von 3 stottertypischen Sprechunflüssigkeiten auf 100 Silben angenommen. Nathke bemerkte hierzu: Trotzdem sollte sich die Diagnose nicht allein auf das Zählen stottertypischer Sprechunflüssigkeiten beschränken, denn zum einen könnte die Stotterhäufigkeit in der Untersuchungssituation nicht repräsentativ sein und zum anderen könnte das Kind durch ein ausgeprägtes Vermeidungsverhalten das Auftreten von Stotterereignissen verhindern. Ungeachtet dessen werden weitere Tests entwickelt, durch welche die schon bekannten Unterschiede zwischen Sprechunflüssigkeiten und Stottern, aber auch der Schweregrad des Stotterns gemessen und künftig besser abgebildet werden sollen. Das eigentliche Phänomen Stottern entzieht sich allerdings üblichen Kategorisierungsschemata. Es macht so gesehen, weil es die Vielzahl seiner Facetten bisher nicht in Zahlen fassen lässt, konventionell arbeitende Wissenschaftler nicht glücklich, wobei der fragwürdige offene Einsatz einer Stoppuhr beim stotternden Kind keinen Anreiz im Sinne einer Wettkampfatmosphäre auslöst. Vielmehr sollte die Bewertung des Therapieerfolgs am Sprechen im Alltag und nicht am Sprechen in einer standardisierten Untersuchungssituation erfolgen.
Beratung und Therapie bei Kindern im Vorschulalter.
Weder bei den normalen Sprechunflüssigkeiten noch bei stottertypischen Symptomen kann vorausgesagt werden, ob eine spontane Remission eintritt oder die Sprechunflüssigkeit zum Stottern manifestiert und dann einen chronischen Verlauf nehmen kann. Hilfreich zur Einschätzung, dass es sich nicht um pathologische Sprechunflüssigkeiten handelt, ist die Kenntnis des Stotterns in seiner individuellen Entwicklung über eine mehrjährige Verlaufsbeobachtung und der Bedingungen für seinen Abbau in der Einzelfallbeobachtung und Dokumentation. Die Prognose einer spontanen Remission ist in der Regel bei Sprechunflüssigkeit günstiger als beim Stottern. Das bedeutet jedoch nicht generell, dass ein stotterndes Kind normalerweise lebenslang weiter stottern wird. Die in kontinuierlicher Arbeit mit betroffenen Kindern gesammelten Erfahrungen zeigen, dass es Stottern auslösende und aufrechterhaltende Situationen, aber auch Stottern reduzierende und Stottern lösende Maßnahmen gibt.
In der Praxis kann man den besorgten Eltern in einer Beratungs- und einer Therapiesitzung von 60 Minuten auch schon bei noch normal erscheinenden Sprechunflüssigkeiten demonstrieren, wie sie stotterauslösende Verhaltensweisen reduzieren und flüssiges Sprechen fördern können. Diese individuellen Empfehlungen werden Ihnen schriftlich als Übungsprogramm mitgegeben.
Die Diagnose, dass es sich um noch normale Sprechunflüssigkeiten handelt, führt bei den Eltern zu Erleichterung und zu einem entspannteren Kommunikationsverhalten mit ihrem Kind. Nach 3 Monaten ist eine Kontrollsitzung wegen physiologisch bedingtem Stottern oder Balbutis sinnvoll, um den weiteren Entwicklungsverlauf der Sprache zu beobachten. In vielen Fällen ist schon diese eine Kontrollsitzung zur Absicherung der Eltern und für das zukünftige Vermeiden Stottern auslösender Situationen ausreichend. Falls hingegen noch keine Besserung eingetreten ist, kann man den Eltern zeigen, wie sie sich bei weiterhin auftretenden Sprechunflüssigkeiten verhalten, zum Beispiel in der Dialog- oder Bilderbuchsituation durch gezielte Fragetechniken, die der Flüssigkeitsstufe des Kindes angepasst sind. Eine längere Überwachungsphase mit regelmäßigen Kontrollsitzungen, bisweilen bis zur Schulreifeuntersuchung, ist in der Regel erforderlich. Bestehen noch Defizite in Wortschatz, Satzbildung und Artikulation, erhalten die Eltern ein altersgerechtes Übungsprogramm. Falls eine Sprachtherapie erforderlich wird, kann man schwerpunktmäßig an diesen Defiziten arbeiten. Mit zunehmender Erzählfähigkeit und Sprechsicherheit bilden sich in den allermeisten Fällen die Sprechunflüssigkeit, aber auch ein beginnendes Stottern bis zur Schulreife zurück. In der ärztlichen Verordnung steht in derartigen Fällen als Hauptsymptomatik Sprachentwicklungsverzögerung.
Therapieinhalte bei Sprechunflüssigkeiten und grenzwertigem Stottern.
Die Abgrenzung zwischen Sprechunflüssigkeit und beginnendem Stottern sollte günstigenfalls möglichst schnell nach Eintritt der Symptomatik erfolgen und nicht erst nach Monaten bangen Abwartens durch die Eltern. Wenn sich das Kind in seinem Sprachverhalten von den Eltern sorgenvoll beobachtet fühlt, wirkt sich diese Observation keinesfalls förderlich auf die Sprechsicherheit aus, sondern verunsichert das Kind zunehmend. Bestimmte Voraussetzungen für eine gute Sprachentwicklung werden den Eltern bereits in der ersten Beratungssitzung mit dem Kind gezeigt. Der wichtigste Rat der Experten für eine gute Sprachentwicklung ist aber immer noch, mit dem Kind freudig zu kommunizieren. Es ist sinnvoll, entwicklungspsychologische Fragen, die mit dem Spracherwerb verbunden sind, in den Vordergrund zu stellen. Eltern müssen Kenntnisse über den Verlauf der normalen Sprachentwicklung und seine Variabilität erhalten, um gegebenenfalls ihr überkritisches Anspruchs- und Erziehungsverhalten reflektieren zu können. Dabei lernen sie, welches Verhalten dem Wohlbefinden ihres Kindes zuträglich ist, um ein ruhiges, sprachförderliches Gesprächsklima zu schaffen. Schnell und ohne Pausen sprechende Eltern machen es dem Kind schwer, unter Zeitdruck selbst zu formulieren. Abbau des Zeitdrucks und das Einlegen von Pausen zwischen Sprecherwechseln erleichtern dem Kind das flüssige Sprechen. Stottern provozierende Einflussfaktoren im Alltag sind vielfältig und nur individuell bei jedem stotternden Kind zu regulieren, mit dem Ziel, die Chronifizierung des Stotterns zu vermeiden. Stattdessen kann man sprachförderliche und sprachunterstützende Situationen schaffen, wie das Wechselgespräch am Kaufladen oder mit Bilderbuch, Märchenerzählungen oder bei einem Rollenspiel. Das Kind imitiert diese Sprechweise, betont dann allmählich selber und kommt so über die Sprachmelodie in die flüssige Rede. Bei steigendem Selbstvertrauen und Sprechsicherheit in der Wohlfühlsituation rückt nicht das Sprechen, sondern das Spiel oder das Buch ins Zentrum seiner Aufmerksamkeit. Es ist dann nicht mehr angespannt. Für manche Eltern ist es aufgrund ihrer übergroßen Ängstlichkeit und Besorgnis anfangs kaum mehr möglich, freundliche, sich ihrem Kind zuwendende Gesprächspartner zu sein. Diesen empathischen Resonanzboden zu vermitteln, ist aber wichtig für das emotionale Wohlfühlen des Kindes und durch therapeutisches Vorbild den Eltern aufzuzeigen.
Eltern erwarten vor allem Hilfestellung, wie sie sich gegenüber ihrem Kind sprachlich verhalten sollen, wenn eine Stotterphase eintritt. Das Abwarten bei Stotterblockaden oder bei bis zu 9-maligen Wiederholungen ist für alle Beteiligten qualvoll. Man kann es durch gezielte Zwischenfragen ersetzen, die das Sprachkonzept des Kindes stützen, es flüssig weiterreden lassen und seinen Redefluss stabilisieren. Merkt man, dass nach 3-maliger Wiederholung das Kind weiter an dem kritischen Wort hängen bleibt, sollte man es betont und gemeinsam mit dem Kind sprechen. Entwicklung des Stotterns.
Trotz der statistisch hohen Wahrscheinlichkeit einer Remission von mehr als 80% und regelmäßiger Beratungs-, Kontroll- und Therapiesitzungen entwickeln sich bei wenigen Kindern oder Jugendlichen aus den anfangs normalen Sprechunflüssigkeiten später zunehmend häufiger Wiederholungen mit Anstrengungsbereitschaft und letztlich ein Vermeidungsverhalten. Die Entwicklung der Stottersymptomatik erfolgt zumeist nicht schleichend linear, sondern in Sprüngen. Phasen des nahezu flüssigen Sprechens wechseln mit denen des Stotterns. Nach Jairi zeigen ein Drittel der Kinder ein sofortiges Stottern in heftiger Ausprägung. Jairi erklärt dies als Symptom neurophysiologischer Veränderungen. Andere Autoren deuten es als Kennzeichen einer emotionalen Reaktion. Im Alter von 6 bis 7 Jahren sind nach Bladstein Wiederholungen das dominante Merkmal des Stotterns, aber auch Dehnungen und Blocks sind in allen Altersgruppen zu beobachten. Die Anzahl derjenigen Kinder, die als einzige Symptome anstrengungslose Wiederholungen und Dehnungen aufweisen, nimmt von 43% im Alter von 2 bis 3 Jahren auf nur noch 4% im Alter von 14 bis 16 Jahren ab. Die Zahlenangaben zur Remission sind damit widersprüchlich.
Kave. Die ersten emotionalen Reaktionen des Kindes auf das Stottern sind häufig Irritation, Frustration und Ärger, wenn das Sprechen nicht mit der Sprechplanung koordiniert werden kann. Das Kind ist sich seiner Sprechunflüssigkeiten bewusst. Es beginnt, auf sein Sprechen zu achten und vermeidet dann möglichst bestimmte Anfangslaute oder Silben oder es spricht sie angestrengt. Mit zunehmender Selbst- und Fremdbeobachtung, wie auch der Besorgnis der Eltern, entwickeln sich beim Kind Versagensängste. Sobald Frustration, Angst vor dem Sprechen und Vermeidungsverhalten den Redefluss in unterschiedlicher und wechselnder Ausprägung irritieren und motorisch blockieren, kann sich das Stottern verselbstständigen. Prognose:
Während bei Sprechunflüssigkeiten und beginnendem Stottern eher präventive Maßnahmen in Form von Beratungs- und Kontrollsitzungen durchgeführt werden, ist bei chronischem Stottern eine direkte Intervention angezeigt, allerdings mit unsicherer Prognose. In der Praxis wurden stotternde Kinder vom 4. Geburtstag an begleitet, die schon im Vorschulalter nach Angaben der Eltern auf eigenem Wunsch lesen gelernt haben, die im Grundschulalter phasenweise trotz Intervalltherapie von maximal 30 Sitzungen immer wieder mit häufigen Silbenwiederholungen, aber mit wenig Anspannung gestottert haben, gute Schüler waren und das Stottern erst auf dem Gymnasium ab der 1. Klasse aufgaben. Dies setzte in der Regel voraus, dass sie sich in einer neuen, für sie angenehmen Lernatmosphäre mit überwiegend freundlichen Lehrern und Mitschülern wohlfühlten. Etwa 1% der Jugendlichen hat trotz Therapie weiter gestottert, dann allerdings eher situativ. Typischerweise stotterten sie so gut wie gar nicht beim Theaterspiel oder Vortrag in ihrem Fachgebiet, vorbereitet durch ständige Übung und Wiederholung. Auch Erwachsene müssen trotz entsprechender Anlage nicht stottern, wenn sie auf gewisse Bedingungen des flüssigen Sprechens achten, gelegentlich Kontrollmechanismen einsetzen und auf die Sprechsituation vorbereitet sind. Menschliche Alltagserfahrung ist allerdings, dass man seine Reaktionen im täglichen Leben nicht immer und allerorts kontrollieren kann. Die Ausprägungsart des Stotterns und Unterschiede im Temperament und in der Persönlichkeit sowie der Lebensphase scheinen bei der Prognose jeweils eine eigene Rolle zu spielen.
Therapie bei Kindern im Schulalter.
Stottern in seiner Entstehung, seiner Aufrechterhaltung und seinem Verlauf wird von multiplen, koexistierenden und miteinander interagierenden Faktoren physiologisch-organischer, psychosozialer und psycholinguistischer Natur beeinflusst. Die für jedes Kind spezifischen Komponenten, die den chronischen Verlauf seines Stotterns steuern, müssen in einer prozesshaft orientierten Diagnostik aufgedeckt und eine daraus resultierende methodenkombinierende Individualtherapie abgeleitet werden. Die direkte Behandlung des Kindes beinhaltet eine Ausweitung des bereits vorhandenen flüssigen Sprechmusters durch ein Sprechaufbauprogramm mit Hilfe einer positiven Verstärkertechnik sowie eine Übertragung der erreichten Sprechflüssigkeit auf verschiedenste Situationen und Lebensbereiche mit Hilfe eines sogenannten Transferprogramms. Der Therapeut verschafft sich einen Überblick über den gesundheitlichen Status des Kindes, sein Hörvermögen, seine kognitiven Leistungsmöglichkeiten, den Stand seiner Sprach- und Sprechentwicklung, seiner mundmotorischen Fähigkeiten und seines Kommunikationsverhaltens sowie eine Familien- und Sozialanamnese durch Befragung der Bezugspersonen. Das Stottern selbst ist durch Funktionsstörungen in den Bereichen der Wortfindung, Atmung, Phonation und Artikulation gekennzeichnet und rekrutiert aus den individuellen psychosozialen Bedingungsfaktoren, aus dem Verhalten des Kindes, der Eltern und anderer Kommunikationspartnern. Blutstein und Bernstein-Ratner resümieren, dass nach heutigem Kenntnisstand jedoch keine endgültigen Schlussfolgerungen über die Natur und die Ätiologie des Stotterns möglich seien. So wird weiter unter Berücksichtigung der Persönlichkeit des Kindes an auslösenden und aufrechterhaltenden Faktoren des Stotterns gearbeitet.
Erlernbare praktische Sprechstrategien.
Aus der therapiesteuernden Diagnostik ergeben sich die an seinem Stottern ansetzenden Modifikationen. Erste Ansatzpunkte sind die Regulierung der Atmung. Die Gliederung sprachlicher Inhalte unter Einbeziehung der Sprechatmung dient als Schwungrad der Rede. Die Verspannung der Mundmotorik wird gelöst durch den fast unhörbaren, leicht verhauchten, weichen Einsatz bei Vokalen und bei Explosivlauten und Dehnung der Vokale. Bedeutungsvolle Worte werden mit leichtem Nachdruck gesprochen, ähnlich dem Politiker in einer Rede. Statt wird eine Pause zur Sprechplanung eingelegt. Der Schüler wählt schwerpunktmäßig bestimmte Themenbereiche aus Schule oder Hobby, um Wortschatz, Grammatik und Kommunikationsverhalten durch Übung und Wiederholung zu trainieren. Ähnlich wie der britische Staatsmann Sir Winston Leonard Spencer Churchill, der seine Parlamentrede 100-mal geübt hat, um nicht zu stottern.
Rhetorische und verhaltenstherapeutische Elemente.
Dem stotternden Kind wird ein erhöhtes Maß an auditivem Aufmerksamkeitsverhalten abverlangt. Neben der Kontrolle der Atmung und des weichen Einsatzes mit lockerer Kieferhaltung fließen weitere rhetorische Elemente wie aufrechte Körperhaltung, fester und lächelnder Blickkontakt und unterstreichende Körpergestik in die Rede ein. Das Kind muss sich mit seiner Selbstdarstellung identifizieren können, um emotional-affektive Vorbehalte oder Hemmungen abzubauen und ein sicheres Gefühl der Kontrolle über seine Sprechwerkzeuge und über sich selbst zu bekommen.
Merke: Die Eltern sind bei Grundschulkindern in der Therapie ausnahmslos anwesend, um ihre Verhaltensweisen, Einstellungen und Gefühle gegenüber ihrem stotternden Kind durch informative Beratung und Einbeziehung in die Therapie zu überdenken und gegebenenfalls zu verändern.
Mit diesen Sprechhilfen unter Einbeziehung rhetorischer Elemente gleich in der Anfangsphase eines umfassenden Therapieprogramms erreicht der Therapeut eine sofortige Verbesserung des Redeflusses. Der Patient lernt, Sprechhilfen diskret anzuwenden, um die Natürlichkeit seines Redeflusses zu bewahren und nur dann anzuwenden, wenn er sein Stottern antizipiert. Das individuelle Sprechmuster mit Sprechatmung, Sprechgeschwindigkeit, Prosodie, Phonation und Artikulation erarbeitet sich der Patient mit Hilfe eines erfahrenen Therapeuten und durch Ausprobieren sowie Anwendung im Alltag. Er wird ermutigt, zum Beispiel in der Schule über ein Thema zu sprechen, in welchem er sich sicher fühlt, das ihn interessiert und das inhaltlich klar strukturierbar ist. Die Schule wird für ihn ein wesentliches Übungs- und Bewährungsterrain, denn bekanntlich gilt, reden lernt man nur durch Reden, und dies auch über den Weg der Schriftsprache. Bei älteren Schülern bieten eigene Vorträge mit Präsentationsprogrammen und Funkmaus wichtige Hilfen zur klaren Strukturierung und zum Präsentieren der Inhalte, sodass das eigentliche Sprechen nicht verstärkt in das Zentrum der Aufmerksamkeit rückt und dabei möglicherweise verspannt. Durch Einüben von nachhaltiger Betonung wichtiger Fakten wird der Aufmerksamkeitsfokus verschoben und das flüssige Sprechen erleichtert. Zunehmende Erfolgserlebnisse beim Sprechen wiederum führen zu erhöhter Sprechsicherheit und auch noch im Jugendalter zur Remission des Stotterns, wie Verlaufsbeobachtungen zeigen.
Strategieansätze der Stotterertherapie.
Es gibt eine Fülle von Therapieprogrammen und Einzeltechniken zur Behandlung des Stotterns, die zum Teil verschiedene und auch gegensätzliche Zielsetzungen verfolgen. Einerseits muss der Arzt die Therapie, die er verordnet, nicht unbedingt selbst beherrschen. Zumindest aber sollte er die theoretischen Ansätze kennen, um Behandlungsprozesse verantwortlich zu steuern und gezielt in die Diskussion über Therapieanpassung oder Verlängerung einsteigen zu können. Zwei Hauptansätze und verhaltenstherapeutische Maßnahmen sind in der Stotterertherapie verbreitet: die Stottermodifikation und das Fluency Shaping. Die Stottermodifikation zielt darauf ab, die Reaktionen auf das Auftreten bzw. die Antizipation von Stotterereignissen effizienter zu gestalten, sodass Stottern kontrolliert und in ein flüssiges Stottern umgewandelt werden kann. Tolerierbares Stottern wird also auch als Therapieziel angesehen, daher auch die Bezeichnung Nichtvermeidungsansatz. Das Fluency Shaping hingegen strebt ein symptomfreies Sprechen an, indem durch eine kontrollierte Sprechweise das Stottern bis zur Unauffälligkeit reduziert wird. Dieses Ziel ist realistisch, wenn die Situation so überschaubar ist, dass das Kind oder der Jugendliche sich gut und sicher fühlt und sein Sprechen optimalerweise vom Tun und Handeln wie beim Spiel oder Vorstellen eines Projekts oder Experiment begleitet wird. Der situative Wohlfühlfaktor bahnt die Sprechsicherheit.
Stottermodifikation.
Die Stottermodifikation wurde von Charles Gage van Riper in der Form entwickelt, wie sie heute am meisten verbreitet ist. Van Riper hat selbst lebenslang gestottert und duldete beim Patienten bis zu einem gewissen Grade eine Toleranz, so zu stottern, dass die Kommunikation wenig beeinträchtigt ist. Die Theorie der Stottermodifikation geht davon aus, dass die stottertypischen Verhaltensweisen gelernte Reaktionen auf Unterbrechungen des Sprechablaufs sind und daraus resultierende Scham- und Angstgefühle abgebaut werden müssen. Daher setzt die Stottermodifikation an den aufrechterhaltenden Faktoren an. Das Vermeiden von Stottern verstärkt die Angst vor dem Stottern, die wiederum zu verstärktem Vermeidungsverhalten führt. Frustrationsgefühle führen zu mehr Anstrengung beim Sprechen, um das Stottern zu vermeiden. Anstrengung steigert jedoch die Schwere des Stotterns und damit wiederum die Frustrationsgefühle. Das Vermeidungsverhalten und die Sprechangst müssen folglich abgebaut werden. Dazu lernt der Stotterer bei ersten Anzeichen des Stotterns die Muskelanspannung willentlich abzubauen, um leichter und weniger zu stottern. Dies bewirkt eine Reduktion der Sprechangst und Modifikation des Stotterns in leichtere Formen und damit auch eine Reduktion des Vermeidungsverhaltens. Es wird eine Art des Stotterns erlernt, die möglichst frei von Anstrengung, Angst und Vermeiden ist, sodass nicht nur leichter, sondern auch weniger gestottert wird. Im Gegensatz zum Fluency Shaping ist jedoch nicht, wie der Name suggerieren könnte, eine Modifikation des gesamten Sprechablaufs das Ziel. Der Ansatz der Stottermodifikation für Jugendliche und Erwachsene dient als Rahmen für die Therapieplanung und beinhaltet 4 Phasen. Zum ersten die Identifikation. In der Identifikationsphase lernt der Patient seine stottertypischen Symptome und damit verbundene Gefühle und Einstellungen als Voraussetzung für eine Veränderung der Stottersymptomatik bewusst wahrzunehmen. Stottern auslösende Situationen und Laute oder Wörter, die ein Stotterereignis ankündigen, oder gefürchtete Kommunikationsklippen werden besprochen und festgehalten. Dann die Desensibilisierung. Durch die Konfrontation mit dem eigenen Stottern soll der Patient lernen, das Stottern gelassen zu analysieren und dadurch negative Emotionen und Ängste abzubauen. Zur Desensibilisierung stoppt der Patient auf ein Signal der Therapeutin hin sein Stottern. Beim zweiten Signal dehnt er willentlich weiter oder repetiert spannungslos. Durch das wiederholte Erleben der Stottersymptomatik sollen die Emotionen des Patienten abnehmen. Die bisherigen Erfahrungen sind, dass die Patienten diese Form der Desensibilisierung überwiegend ablehnen. Das willkürliche Steuern der Stottersymptomatik ist vielen Patienten mit dieser Vorgehensweise nicht oder kaum möglich und führt bei ihnen zu zusätzlichem Frust. Generell und unabhängig von der Gesamtmethode muss der Patient allerdings Desensibilisierung als Voraussetzung lernen, um während des Stotterns in den Sprechablauf eingreifen zu können, das heißt, sich innerlich zu stoppen. Anschließend die Modifikation. In der Modifikationsphase lernt der Stotterer ein leichteres, flüssiges Stottern mit den Sprechtechniken Cancellation, Pull-out und Preparatory Set. Cancellation wird auch Nachbesserung genannt, das heißt, nachdem bei einem Wort gestottert wurde, wird das kritische Wort noch einmal gesprochen, jedoch in langsamer, kontrollierter Weise. Neben der erhofften desensibilisierenden Wirkung wird Van Rijpers Absicht der Löschung des Stotterns als instrumentell konditioniertes Verhaltens angestrebt. Nach dem willentlichen Stoppen wird die Sprechtechnik des Pull-outs, einer Blocklösetechnik, angewendet, das heißt, nach dem Stoppen des Stotterereignisses lernt der Stotterer, sich langsam und entspannt aus diesem herauszuziehen und ein leichteres bzw. flüssigeres Stottern ohne Anstrengung zu erlernen, die sogenannte Modifikation. Die letzte Sprechtechnik besteht im Erlernen der Preparatory Sets, das heißt vorbereitende Einstellungen. Stotterer wissen häufig schon vorher, bei welchen Worten sie stottern werden. Bei kritischen Worten sollen sie von Beginn an das langsame und willentlich gesteuerte Sprechen einsetzen mit dem Ziel, dann nicht zu stottern. Und zum Schluss eine Stabilisierung. In der letzten Phase der Stottermodifikation werden die erreichten Therapieziele gefestigt. Die oben genannten Sprechtechniken sollen in angstauslösenden Kommunikationssituationen und bei zu erwartenden stotterauslösenden Wörtern im Alltag eingesetzt und auftretende Ängste durch Übung und Konfrontation weiter abgebaut werden. Durch die Reduktion von Angst und Vermeidung soll die Kommunikation verbessert und schrittweise eine willentliche Kontrolle über das Sprechen erreicht werden.
Fluency Shaping.
Neben der Kombination von Sprechhilfen, die auf die individuelle Sprechweise mit ihren flüssigen und Stotteranteilen angepasst ist und von leichter Sprechtemporeduzierung, erhöhtem Atemdruck und Lautstärke, deutlicher Artikulation, fließenden Übergängen zwischen den Lauten bis hin zur Spannungsreduzierung durch einen weichen, leichten oder langsamen Einsatz reicht, werden Elemente der Fluency Shaping Methode in der Stotterertherapie angewendet. Von der Sprechleistungsstufe ausgehend, bei der das Risiko zu stottern erfahrungsgemäß möglichst gering ist, wird die Äußerungslänge schrittweise erhöht und mit positiven Verstärkungen versehen. Die Übertragung der erreichten Sprechflüssigkeit auf verschiedenste Situationen und Lebensbereiche wird mit Hilfe eines sogenannten Transferprogramms angestrebt. So sollen Bezugspersonen in der Unterhaltung Fragetechniken verwenden, die der kindlichen Flüssigkeitsstufe angepasst sind, sodass das Kind möglichst wenig oder gar nicht stottert. Anerkennung und Zufriedenheit der Eltern, aber auch der Lehrer mit ihrer Frage-Antwort-Methode des Unterrichtens wirken als positive Verstärker für flüssiges Sprechen.
Merke: Beim Fluency Shaping als systematisches Sprechaufbauprogramm für flüssiges Sprechen wird erst einmal ein neues Sprechmuster erarbeitet. Es ist eine kontrollierte flüssige Sprechweise, bei der nicht gestottert wird, die mit zunehmendem Gebrauch automatisierter und natürlicher klingt und in Alltagssituationen immer wieder Anwendung finden muss, damit der Stotterer nicht in alte Gewohnheiten zurückfällt.
Auch die emotionale Belastung kann sich nur durch Steigerung der Schwierigkeitsgrade der sprachlichen Situation und der Rahmenbedingungen wie beim Sprechen vor einer Gruppe reduzieren. Verbliebene Ängste können in Grenzen gehalten werden, wenn man sich ihnen immer wieder stellt, so wie es auch in einem Leben ohne Stottern der Fall ist. Ebenso sind Elemente der Stotterer-Modifikation wichtige Therapiebausteine, da man aus einer im Einzelfall erreichten Veränderung nicht auf eine generelle Brauchbarkeit einer Methode schließen kann. Es handelt sich nach Wirth vielmehr um einen hohen suggestiven und therapeutenspezifischen Wirkfaktor solcher Therapiemethoden.
Effektivität der Therapien.
Wenngleich der verordnete Kinder- und Jugendarzt nicht selbst therapiert, sollte er dennoch Kenntnisse über Theorie und praktische Anwendungsmöglichkeiten der Stotterertherapie besitzen, um die Bezugspersonen kompetent zu beraten und Therapie sinnvoll zu verordnen. Bei kleineren und Vorschulkindern können die symptomorientierten Programme noch nicht angewendet werden. In diesem Alter reicht die Beobachtungs- und Wahrnehmungsfähigkeit des eigenen Stotterns noch nicht aus und die Kinder erfassen nur das, was sie gerade verarbeiten können. Schulkinder und Jugendliche reagieren unterschiedlich auf die am häufigsten und mit unterschiedlicher Gewichtung angewendeten Verfahren. Prognostisch valide Kriterien, die eine Zuordnung Einzelner zu den Therapierichtungen ermöglichen, sind allerdings nicht bekannt. Die Frage, ob Stottern mit Hilfe des Fluency Shaping verlernt werden kann, sich also das flüssige Sprechen auf Dauer automatisiert und der Patient sein Sprechen nicht mehr bewusst kontrollieren muss, lässt sich bislang nicht positiv beantworten, bemerkt dazu Nathke. Daher empfiehlt Johansen, bei der Abwägung, ob eine Sprechhilfe oder ein Fluency Shaping Ansatz eingesetzt wird, bietet sich bei der Mehrzahl der Kinder eher eine die individuellen Schwierigkeiten berücksichtigende Sprechhilfe an. Leider kann mit individuell angepassten Sprechhilfen das flüssige Sprechen nicht immer erreicht werden oder der erforderliche Aufwand ist auf Dauer für den Patienten zu anstrengend.
Merke: Keine der vorhandenen Therapiemethoden allein ist besser und bringt den erwünschten Erfolg, wenn nicht weitere Variablen, die bei jedem Patienten individuell verschieden sind, Berücksichtigung finden. Das Problem des Stotterns mit seinen vielen unbekannten Größen ist noch nicht gelöst.
Unter bestimmten Sprechbedingungen ist der Stotterer symptomfrei, das heißt, er kann spontan flüssig sprechen. Auch Schwerstotternde erleben, dass sie an guten Tagen, bei gehobener Laune und im ausgeruhten Zustand weniger stottern. Bei kurzen Antworten gar nicht, bei Erklärung und Demonstration eines Computerspiels oder bei Übung und Wiederholung von Gedichten oder in Theaterstücken trotz Publikum nicht und wenn sie für ein Thema brennen, auch nicht in Referaten und Vorträgen. Ein gewisser Pegel an emotionaler Gestimmtheit muss also vorhanden sein, damit die Rede in Schwung kommt. Ein 10-jähriger Gymnasiast, der seit dem 5. Lebensjahr mit den Eltern zu Kontrollsitzungen kam und phasenweise insgesamt 30 Therapiesitzungen in Anspruch genommen hatte, stottert seit Einnahme von Methylphenidat immer weniger und in der letzten Kontrollsitzung während der stressreichen, aber schönen Weihnachtszeit gar nicht mehr. Liegt es an der positiven Persönlichkeitsentwicklung, dem ausgleichenden Medikament und oder an der momentanen Wohlfühlsituation, der Zufriedenheit des Kindes und seiner Eltern? Ist Stottern eher ein organisch-physiologisches Problem?
Ursachen des Stotterns. Hypothesen und Erkenntnisse zum vorübergehenden Stand des Wissens.
Generell können Redeflussstörungen Symptome unterschiedlicher Grundstörungen sein, sodass Sicht- und Erklärungsweisen des Stotterns verschieden sind und demzufolge auch das therapeutische Vorgehen mit unterschiedlicher Gewichtung. Bereichsspezifische Schwerpunkte in der Therapie wandeln sich, weil man in der Praxis beobachten kann, dass die individuellen Erwartungen und Verhaltensweisen bei dem Patienten sich mit Dauer und Veränderung der Symptome ebenso verändern und die ursprüngliche Störung durch eine Sekundärstörung überlagert sein kann. Dass die Therapie nicht nur die Redeflussblockaden, sondern ebenso die damit verbundenen Einstellungen, Verhaltensweisen und Persönlichkeitsmerkmale aufgreifen, gegebenenfalls verändern und die eigene Kompetenz auch durch Mimik, Gestik, Körperhaltung und sogar Kleidung stärken sollte, ist naheliegend. Aber warum stottert der eine bei bestimmten Herausforderungen und der andere nicht? liegt es an der vermehrt zu beobachtenden Sensibilität und kritischen Einstellung sich selbst gegenüber, besonders bei stotternden Jugendlichen? Nach Bladstein wird eine Unterteilung der Theorien des Stotterns in Breakdown-Theorien, Lerntheorien und Stottern als neurotische Reaktion vorgenommen.
Breakdown-Theorien.
Bei den Breakdown-Theorien wird angenommen, dass das einzelne Symptom aufgrund eines momentanen Versagens der komplizierten Koordination der am Sprechen beteiligten Systeme unter Stress zustande kommt. Es wird ein konstitutioneller Unterschied zwischen stotternden und nicht stotternden Personen in Form eines vererbten neurophysiologischen Defizits angenommen, das mit einer Basisstörung oder neurophysiologischen Dysfunktion erklärt wird. Das wäre auch eine Begründung dafür, dass die Stotterereignisse schwanken, dass das Sprechkontrollsystem stotternder Patienten instabil ist, jedoch normal arbeitet, solange es keinem Stress ausgesetzt ist. Die Annahme einer Prädisposition in den Breakdown-Theorien gibt eine Erklärung für das Zusammenwirken von genetischen und Umweltfaktoren beim Stottern. Die Hypothese für ein genetisches Defizit als Ursache für Stottern wurde in 2010 durch die Entdeckung von 3 sogenannten Stottergenen durch eine interdisziplinäre multinationale Arbeitsgruppe in den USA bestätigt.
2 Praxisbeispiele.
Es gibt Erwachsene, die unter hohem beruflichen Stress auch noch nach dem 40. Lebensjahr anfangen zu stottern. Ein Röntgenologe musste während seiner Tätigkeit oft mehrere Patienten in verschiedenen Kabinen nahezu gleichzeitig und unter hohem Zeitdruck behandeln. Ein anderer, ein Kfz-Meister, musste unter Zeitdruck Autos reparieren und gleichzeitig die Kundschaft beraten und bedienen. Für beide gilt: Planungs- und Ausführungsaufwand von Lauten, Silben und Worten sind in solchen Extremsituationen mit erhöhter Konzentration verbunden. Auch die kindliche Unsicherheit beim Syntaxerwerb könnte so erklärt werden. Stottern kann man bei genetischer Disposition unter bestimmten Bedingungen experimentell erzeugen und aufrechterhalten.
Lerntheorien.
Unter die Lerntheorien des Stotterns fallen die der vorausgefühlten Anstrengung. Die Erwartung des Stotterns führt tatsächlich zu Stottern. Die ängstliche Selbstbeobachtung führt zu Blockierungen, sodass der Ablauf von automatisierten Bewegungen gestört ist. Lernprozesse und Umwelteinflüsse werden für die Entstehung des Stotterns verantwortlich gemacht. So könnte der alltägliche kommunikative Druck zu Anspannungen und Sprechhemmung führen. Zusätzlich zur operanten Konditionierung entstehen das Kernverhalten des Stotterns aufgrund von emotionalem Stress und daraus resultierendem, klassisch konditioniertem Verhalten auf bestimmte Sprechreize. Die Sekundärsymptome sind instrumentell erworbenes Flucht- und Vermeidungsverhalten. Das frühe Ankämpfen und das Vermeidungsverhalten sowie die spätere Entwicklung von Sekundärsymptomen beruhen jedoch auf Vermeidungslernen. Das Gesamtphänomen des Stotterns lässt sich nicht rein lerntheoretisch begründen, da es phasenweise weniger, dann wieder verstärkt und manchmal wieder gar nicht auftritt, ob mit oder ohne Therapie. Unsere Sichtweise des Stotterns als Befindlichkeitsstörung weist auch auf physiologische Prozesse hin.
Neurotische Reaktion.
Theorien des Stotterns als neurotische Reaktion betrachten das Symptom als zwanghaftes Verhalten, das nur durch Lösung des zugrunde liegenden Konfliktes abgebaut werden kann. Stottern wird als Psychoneurose angesehen und sei Ausdruck frühkindlicher Entmutigung. Schwerpunkt der Therapie ist die Aufdeckung des neurotischen Systems einer Beziehungs- und Identitätsstörung. Theorien des Stotterns als neurotische Reaktion treffen nach Beobachtungen vielfach nicht zu, da Eltern, Großeltern und auch Tanten mit dem stotternden Kind harmonisch spielen und wechselseitig sprechen können. Psychologische Faktoren spielen bei der Entwicklung des Stotterns in Form emotionaler Disposition und Reaktion sicher eine Rolle, aber nicht als alleinige Verursacher.
Multikausale Theorien.
Bei den multikausalen Theorien werden weniger einzelne Faktoren für die Entstehung des Stotterns verantwortlich gemacht, als vielmehr ihr Zusammenwirken im Einzelfall. Beim Stottern als vielschichtiges Phänomen werden physiologisch-organische, psycholinguistische und psychosoziale Faktoren ausfindig gemacht, die als disponierendes, auslösendes und aufrechterhaltendes Bedingungsgefüge des Stotterns gelten. Die einzelfallorientierte spezifische Ursachenkonstellation ergibt für den Behandler ein individuell daraus abgeleitetes, methodenkombiniertes Therapiemodell. Das Anforderungskapazitätenmodell ist solch ein multikausales Therapiemodell. Sprech- und Flüssigkeiten treten nach dieser Theorie auf, wenn die Anforderungen an flüssiges Sprechen die mundmotorischen, kognitiven und linguistischen Kapazitäten eines Kindes chronisch übersteigen. Verzögert sich die Entwicklung feinmotorischer Fähigkeiten und eilt die lexikalisch-syntaktische Entwicklung voraus, so kann sich bei drängendem Sprachbedürfnis eine Redeflussstörung entwickeln. Stottern entsteht nach diesem Modell sowohl durch unterentwickelte Kapazitäten als auch durch zu hohe Anforderungen. Ein einheitliches Modell für das Gesamtphänomen Stottern, für den Ablauf stottertypischer Symptome und deren Verursachung ist noch zu entwickeln. Die vermutete Ätiologie des Stotterns gibt aber den Rahmen für die Entwicklung flüssigen Sprechens und für den individuellen Therapieansatz vor. Statt nach wissenschaftlicher Absicherung von immer weiteren Theorien, Modellen und Sichtweisen zu suchen, sind Einzelfalluntersuchungen von Stottern reduzierenden und Stottern verursachenden Faktoren sinnvoll, um individuelle Therapiestrategien zu gewinnen.
Typische Einzelbeobachtungen: Kinder und Jugendliche in der Praxis.
Die Abgrenzung zwischen normalen Sprechunflüssigkeiten und beginnendem Stottern wurde bereits vorgenommen. Trotzdem ist eine Beratung zur Absicherung der Eltern und zur Unterstützung des flüssigen Sprechens im Dialog und Spiel sinnvoll, auch wenn die Spontanremissionsrate hoch und nur ungenügende Nachweise über die Effektivität von Therapien existieren. Entsprechende Therapie-Evaluationsstudien sind besonders deshalb problematisch, weil die Symptomatik interindividuell sehr unterschiedlich und intraindividuell sehr wechselnd sein kann. Valide Prädiktoren für eine Chronifizierung des Stotterns gibt es bisher nicht, da die am Stottern beteiligten Faktoren im Einzelfall unterschiedlichen Einfluss haben, sich über die Zeit verändern können und damit auch den Stotterverlauf modifizieren.
Kasuistiken. Ben, 2,5 Jahre.
Die Sprachentwicklung verläuft bei Ben ungewöhnlich schnell. Die Artikulation ist bis auf den R- und Sch-Laut schon korrekt. Die Bildung einfacher Aussagesätze ebenfalls. Der Junge reagiert sehr emotional, als er mit der Eisenbahn spielen darf und fängt vor Freude sofort an zu stottern mit bis zu 5-maligen Wiederholungen von Lauten und Silben. Häufig hat schon das Wechselgespräch mit der Bezugsperson im Spiel mit der Eisenbahn oder am Kaufladen spannungsreduzierende Wirkung, sodass das Kind allmählich weniger oder zwischendurch auch gar keine Wiederholungen zeigt. Bei mehr als 3 Wiederholungen spricht die Bezugsperson das kritische Wort betont mit oder stellt gezielte Zwischenfragen als Impulsgeber und Ablenker von der Wortblockade. Diese aufgezeigte Sprechspur hilft dem Kind dann wieder flüssig zu sprechen. In einem Fall bekam das Kind nach Angaben der Mutter unerwartet einen Wutausbruch mit flüssigem Protest, als die Mutter wohl zu viel des Guten beim betonten Mitsprechen tat. In solch einer Situation sollte man ruhig bleiben und antworten, dann mache es so wie ich, aber alleine. Bei jungen Kindern, vor allem dann, wenn sie negativ auf ihr Stottern reagieren, sollte nach 3 Monaten häuslichem Training eine Kontrollsitzung mit weiterer Beratung zur Führung des sprachlich auffälligen Kindes erfolgen. In welchem Umfang die Kontroll- und Beratungssitzungen über das Vorschulalter verteilt werden, hängt vom Schweregrad des Stotterns und von der Besorgnis und Verunsicherung der Eltern ab. In nur wenigen Fällen sind maximal 10 Kontrollsitzungen nötig. Bei den allermeisten Kindern bildet sich das Stottern im Vorschulalter und auch noch während der folgenden Lese-Rechtschreibprozesse zurück. Falls doch eine Therapie erforderlich werden sollte, wird allerdings dafür gesorgt, dass auch das Lesen dem Kind Spaß macht und sinnvoll als therapeutische Maßnahme eingesetzt wird.
Fabian, 3 Jahre.
Fabian hat trotz 2-maliger Beratung erst Ende des 3. Lebensjahres die ersten Worte gesprochen und dabei von Anfang an ohne Anstrengungsbereitschaft Laute und Silben unflüssig geäußert und abwechselnd grenzwertig gestottert. Fabian sprach sehr leise und galt bei kleiner, zarter Statur als sehr sensibel. Im Vorsorgeheft war die Allgemeinentwicklung bis auf die Sprachentwicklung unauffällig. Der Schwerpunkt der Sprachtherapie nach dem 3. Geburtstag bestand in der Erweiterung des Wortschatzes und des systematischen Satzaufbaus mit Nachsprechübungen, die in Rollenspielen und Märchenerzählungen anhand von Diaserien und in freier Nacherzählung von Tierfabeln eingebaut wurden. Fabian kam trotz insgesamt 40 Sitzungen gerne und hat bereitwillig mitgearbeitet. Bei Nachsprechübungen im Rollenspiel und bei geübten Tierfabeln hat Fabian wenig oder gar nicht gestottert. Das Drücken der Fernbedienung zum Herbeizaubern der Märchenbilder macht ihm sehr viel Freude und seine Spontansprache war dabei überwiegend unauffällig. Die gravierende Sprachentwicklungsverzögerung war bis zur Schulreife behoben, sodass die Untersuchung gut verlief. Im freien Gespräch waren spannungsfreie Laut- und Silbenwiederholungen bei unruhigen, leichten körperlichen Mitbewegungen wie Wippen mit den Beinen auffällig, besonders in ungewohnten Situationen. Zur Schule ging er anfangs gerne, beteiligte sich aber nicht am Unterricht, sodass der Lehrer ihn auch einmal aufrief. Prompt bekam Fabian kein Wort heraus. Nach einer halbjährlichen Pause mit schulischer Beobachtungsphase und Rückmeldung der Mutter wurden im Therapiebericht 10 Sitzungen wegen klonisch-tonischem Stottern empfohlen. Schwerpunkt war jetzt ein Verhaltenstraining für die Schule, in dem das Lesen eine erfolgreiche Rolle spielte. Beim geübten und natürlicherweise langsam betonten Lesen konnte sich Fabian am Buch festhalten und flüssig lesen, was ihm sichtlich Freude machte. Er las den Eltern, seiner größeren Schwester, den Großeltern, dem Onkel und dem Therapeuten vor. Da Fabian den Lehrer und mehrere Kinder in der Klasse gut fand, ermutigte man ihn, vor der Klasse vorzulesen und brachte ihn dazu, sich beim Lesen häufig zu melden und beim Gedichtaufsagen ebenso. Bei kurzen Antworten im Mathematikunterricht klappte das Sprechen nun auch. Diese ersten Erfolge gaben ihm Rückenwind und beflügelten ihn, beim Lesewettbewerb im 2. Schuljahr mitzumachen. Er gewann den 3. Platz und stieg in der Achtung der Mitschüler. Fabian war ein guter Schüler und ein verträglicher Klassenkamerad. Mit zunehmender Sprech- und Selbstsicherheit war das Stottern im 3. Schuljahr überwiegend nicht mehr bemerkbar, auch ohne den Einsatz von Sprechtechniken. Die insgesamt wegen Stottern verordneten 20 Sitzungen als Intervalltherapie mit Kontrollsitzungen über die 4 Grundschuljahre verteilt, zum einen um Überdruserscheinungen zu vermeiden, zum anderen um bei aufkommenden Stottern sofort einzugreifen mit Atemsprechübungen und Verhaltenstraining bei schulischen Anforderungen. Zur Auffrischung waren phasenweise eine oder einmal auch 6 Therapien erforderlich.
Leonard, 5 Jahre.
Leonard begann mit 5 Jahren Laute und Silben in bis zu 4-maligen, spannungslosen Wiederholungen zu stottern, ohne dass emotionale Reaktionen beim Kind zu beobachten waren. Die Mutter sprach schnell und machte einen eher unruhigen, nervösen Eindruck, auch aus der Sorge um ihr Kind, während das Kind selbst ruhig und ausgeglichen wirkte. Der Vater war Firmensprecher bei einem großen Konzern. Von den genetischen Voraussetzungen her hatte das Kind offensichtlich eine gute Prognose dafür, dass sich das Stottern mit zunehmendem Alter zurückbilden würde, wenn nicht die Mutter mit ihrem hektischen Sprechen und ungeduldigem Warten auf eine Antwort des Jungen ihn zum beschleunigten Sprechen animierte. Die nervöse Mutter forderte ihn oft auf: »Erzähl doch mal, was da los war.« Leonard hatte keine Zeit, sich zu besinnen, und beeilte sich dann beim Sprechen. Unter Zeitdruck sprechen provoziert Stottern. Bei gezielten Zwischenfragen konnte der Junge flüssig antworten. In ruhiger Gesprächsatmosphäre fiel ihm auch inhaltlich mehr ein. Der Mutter wurde empfohlen, so vorzugehen, wie man es ihr in der Therapiesitzung gezeigt hatte. Von einem Schnellsprecher zu verlangen, betonter und etwa langsamer zu artikulieren, funktioniert in der Regel nicht oder nur für kurze Zeit. Nach 3 Monaten rief die Mutter unverkennbar mit hektischem Redefluss wie vereinbart an. Das Sprechen hat sich nach anfänglicher Verbesserung wieder verschlechtert. Eine erkennbare Ursache dafür fand sich nicht. Warum der Junge erst mit 5 Jahren anfing zu stottern, könnte mit seiner zunehmenden Wahrnehmung von Sprechsignalen seiner Dialogpartner zusammenhängen. Stirnrunzeln oder zustimmende Mimik, anspruchsvolle Erwartungshaltung, Einstellungen und Emotionen. Die Reaktion der Mutter: »Was wird nur, wenn er in die Schule kommt?« reicht aus, um ein Kind zu verunsichern und den Sprechfluss aus seinen ruhigen Bahnen zu bringen. Die Mutter sollte auch auf solche Signale achten und sich beim Sprechen in der Lautstärke und Hektik zurücknehmen und Pausen beim Sprecherwechsel einhalten. Da der Junge Bilderbücher liebte und die Mutter sehr bildungsbeflissen war, fiel es ihr leichter, eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen und mit Bildern und gezielten Zwischenfragen ein flüssiges Sprechen zu erreichen. Der Junge wiederholte im freien Gespräch immer noch phasenweise Laute und Silben, besonders wenn er viel erzählte und dabei das Atmen vergaß. Er erzählt, ohne Luft zu holen. In 10 weiteren Therapiesitzungen wurde Leonard bewusst gemacht, in welchen Situationen er flüssig sprechen kann, dass er sich auf die Schule ruhig freuen sollte und ihm dabei geholfen werde. Auch eine angenehme Lernatmosphäre, stolz auf sportliche und schulische Erfolge, entspannen den Redefluss. Leonard ist jetzt im 2. Schuljahr, liest gut, arbeitet ehrgeizig mit, ist aber wasserscheu, so dass Schwimmen und das Springen ins Schwimmbecken bei ihm große Angst auslösen. Zur Gaudi für die Klasse. Nach einer überwiegend guten Phase im ersten Schuljahr schleichen sich beim Sprechen jetzt immer wieder spannungsfreie Laut- und Silbenwiederholungen bis zur Atemlosigkeit ein. Zusammen mit Leonard wurde eine Sportart ausgewählt, die ihm zusagt und auch Anerkennung bei anderen Kindern bringt: Judo. Als Kompromiss braucht er nicht mehr ins Schwimmbecken zu springen, mit der medizinischen Begründung: Ohrproblem. Wenn nicht immer wieder Aufreger passieren, hat Leonard gute Chancen, das Stottern auch noch im Jugendalter zu verlieren, da er, trotz erhöhter Sensibilität, gute physiologische, psychische und sprachliche Voraussetzungen hat. Auch Starkweather hat beobachtet, dass sich Änderungen in der Sprechflüssigkeit des Kindes schnell einstellen, wenn Änderungen in der Umgebung gezielt vorgenommen werden.
Daniel, 14 Jahre.
Daniel hatte schon eine mehrjährige Therapiekarriere von 50 Sitzungen hinter sich, seitdem er nach dem 5. Geburtstag anfing zu stottern, und eine ambivalente Therapiemotivation. Einerseits wollte er nicht mehr stottern, andererseits wollte er sich den Anstrengungen einer Stotterertherapie nicht mehr unterziehen, da er als Gymnasiast nicht viel Freizeit hätte. Zudem kam Daniel mit seiner Mutter aus der 60 Kilometer entfernten Stadt Köln. Sie machte sich wegen seiner Zukunft große Sorgen. Da er sozial und leistungsmäßig trotz seines Stotterns Akzeptanz fand, war sein größter Wunsch, nicht mehr zu stottern. Auffälligstes Merkmal seines Stotterns war die Atemverschwendung. Er holte Luft, ließ sie entweichen und presste erst auf der Restluft hastig ein paar Wörter flüssig oder mit wenigen Wiederholungen heraus. Diese Symptomatik trat intermittierend auf, das heißt, bei kurzen Antworten sprach Daniel flüssig, musste er auf Fragen über Schule und Freizeit weiter ausholen, entwich die Luft erst ohne Artikulation, bis auf dem Druck der Restluft die Artikulation zustande kam. Je länger man sich aber zu dritt unterhielt, desto mehr flüssige Sätze produzierte er zwischendurch mit natürlichem Tonfall. Man untersagte ihm, sehr schnell ohne Luft zu sprechen. Vielmehr sollte er bei unserem Gespräch mit erhöhtem Atemdruck sprechen wie ein Schauspieler, der diese Atemsprechübung als Turnübung täglich machen und einhalten muss. Da er sich gerne sportlich bewegte, was ohne Atemvolumen nicht möglich ist, erschien ihm das Einhalten dieser Sprechweise einleuchtend und sie funktionierte im Alltag. Neu war ihm, dass er seine Aufmerksamkeit nicht auf den Lautanfang, sondern auf das Aussprechen der Wortendung legen sollte. Er wurde gebeten, diese Sprechmethode sogleich in der Schule bei seinen bevorzugten Fächern und Lehrern auch in Referaten einzuhalten. Sprechen lernt man nur durch Sprechen. Er solle vor allem dann Sprechgelegenheiten in Angriff nehmen, wenn er sich wohlfühle. Tatsächlich verhielten sich beide überwiegend so, wie besprochen wurde. Nach 3 Monaten berichtete Daniel, dass es bei der mündlichen Beteiligung auch nach Angaben der Lehrer viel besser klappt. Nur zu Hause und mit Freunden vergesse er sich, aber beim Sport und bei den Computerspielen mit Freunden brauche er die Sprechtechnik nicht. Tatsächlich sprach der Gymnasiast, vielleicht durch positive Erlebnisse bedingt, viel entspannter und größtenteils eher unwillkürlich auf einem Luftpolster. Er wurde gebeten, zwischendurch auch zu Hause an die Sprechregeln zu denken, da es immer wieder bis ins Erwachsenenalter zu Rückfällen kommen kann. Tatsächlich trat in der Weihnachtszeit bei dicht gedrängtem Arbeitsplan ein Rückfall in Form von Atemverschwendung und Wortblockaden auf. Die Luft entwich, ohne dass intoniert werden konnte. Die Mutter berichtete später, dass es in den Weihnachtsferien wieder besser wurde, am Schulanfang wieder schlechter. Es wurde ein weiterer Termin vereinbart.
Ausblick.
Bei Jugendlichen, die jahrelange Therapieerfahrung hinter sich haben, wird mit Kontrollsitzungen oder insgesamt maximal 2x10 Sitzungen mit diskreter psychologischer Gesprächsführung sowie mit Hilfe individuell angepasster rhetorischer, stimmtherapeutischer und atemsprechtherapeutischer Elemente gearbeitet, bis wieder ein flüssiges Sprechmuster erreicht ist. Die erlernte Sprechtechnik wird nur bei Stotterrückfällen reaktiviert, aber auch die Lebensplanung angesprochen und überdacht. Die Erfahrung zeigt, dass sich auch ein jahrelanges, juveniles Auf und Ab des Stotterns durch innere und äußere Lebensumstände zurückbilden kann, ebenso wie man andererseits im Erwachsenenalter noch ein Stottern ausbilden kann. Auch bei Erwachsenen kann es aber zu einer völligen Regredienz der Stottersymptomatik kommen. Dieses Phänomen wird beobachtet, wenn Eltern stotternder Kinder sich outen oder wenn ehemalige Patienten die Praxis aufsuchen, um eine Auffrischungssitzung zu absolvieren oder ihren Nachwuchs vorstellen. Noch immer gilt: Ganz allgemein ist die Remission der Stottersymptomatik umso besser, je weniger Toni vorliegen und je leichter die Störung ausgeprägt ist. Somit stellt Stottern letztlich immer noch ein ungelöstes therapeutisches, aber auch etiologisches Problem dar.